Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood.
Und mein Name ist Jürgen Weigand.
Und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast, einen Freund des Hauses, Jürgen, würde ich das jetzt mal nennen.
Auf jeden Fall.
Das ist Professor Dr. Martin Prause. Martin vereint 25-jährige Leidenschaft für Programmierung mit einem absoluten fundierten Wissen im Thema Ökonomie, Volkswirtschaft. Jetzt sagt man so, ah, okay, wie passt denn das zusammen und wofür kann man das gebrauchen an der Stelle? Und damit gibt es verdammt viele Möglichkeiten, denn er beschäftigt sich unter anderem auch mit dir, Jürgen, ja, mit dem Thema bessere Entscheidungen zu treffen. Und von daher sage ich herzlich willkommen, Martin, in unserem Podcast.
Ja, danke Christian, danke Jürgen. Bin ich mal gespannt.
Ja, sehr gerne. Wir stellen dich zuerst mal dem Publikum vor. Wir kennen dich ganz gut, vermutlich. Aber vielleicht haben wir da noch ein paar Insights für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Du hast ein Diplom in Informatik an der TU Dortmund absolviert, hattest mehrere Stationen auch im IT-Bereich in verschiedenen Unternehmen und hast dann aber auch ein MBA an der WHU gemacht und auch promoviert bei Jürgen an der WHU, genau. Und warst unter anderem Visiting Research Fellow an der University of Tokyo, am Northwestern, am Kellogg School of Management und 11 Jahre an der WHU und zuletzt 6 Jahre als Assistant Professor for Computational Economics and Business Analytics. Das ist schon ein geiler Titel, muss ich sagen. Wir erklären das nachher mal, was das ist, aber ich glaube, im Gespräch werdet ihr auch alle merken, was da für ein Wissen in dem Martin steckt und wie das helfen kann. Aktuell hast du die Vertretungsprofessur für Ökonomie an der Universität Koblenz-Landau inne und bist Study Director for Data Science and Artificial Intelligence an der AKAD. Und dazu bist du mit Jürgen auch unter anderem Co-Founder von X-Implu. Martin, magst du uns mal kurz sagen, was ihr bei X-Implu eigentlich macht?
Ja, das ist ein Unternehmen, das wir gegründet haben, um Managemententscheidungen zu simulieren. Mhm. Das geht so ein bisschen darüber hinaus, was man typischerweise unter einer Business-Simulation versteht.
Ja.
Weil wir halt nicht nur tatsächlich die Management-Entscheidungen, die harten Fakten uns angucken, sondern auch verhaltensökonomische Simulationen machen, wie und warum Manager oder Entscheidungsträger bestimmte Entscheidungen treffen unter bestimmten Situationen. Und das Ganze halt in einer relativ risikofreien Umgebung, in diesem Setting dann zu haben, das ist unsere Ambition, diese Software und auch diese verschiedenen Situationen von einem akademischen Hintergrund bereitzustellen, um zu sagen, das ist hier fundiert und beruht auf XY wissenschaftlichen Ergebnissen und deswegen können wir das so ganz gut rüberbringen, programmiertechnisch und simulieren.
Okay, also das heißt nicht nur einfach irgendwelche Daten von außen und dann simuliert man irgendwelche Szenarien, sondern ihr bringt die Komponente, ich sag mal den Faktor Mensch, mit in die Gleichung.
Ja.
Okay. Das ist ja ist ein spannender Punkt. Ich durfte ja auch mal Teil, ich nenne das jetzt mal Experiment, das ist ein bisschen mehr als ein Experiment. Ihr macht das ja sehr, sehr häufig, unter anderem an der WHU, aber auch an anderen sehr renommierten Business Schools. Wie kann ich mir das, oder wenn ihr jetzt mal jemanden außen das nochmal erklären müsst, wie läuft sowas ab, so eine Simulation?
Ich könnte das zum Beispiel mal an einer kleineren Simulation erklären, wo wir uns mit verhaltenstechnischen Entscheidungen auseinandersetzen. Da gibt es ein relativ kleines Briefing zu irgendeiner relativ künstlichen Situation, damit wir die Teilnehmer erst einmal in ein Setting setzen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt außerhalb eurer Komfortzone. Und dann geht es darum, dass die Teilnehmer dann bestimmte Informationen auf dem Bildschirm zu sehen kriegen.
Okay.
Entweder alleine oder in der Gruppe. Und dann müssen sie sich koordinieren und zu einer entsprechenden Entscheidung kommen, wie man jetzt einen bestimmten Parameter setzt, solche Sachen. Ja? So typischerweise, was man auch so kennt aus Rollenspielen, Multiplay-Online-Rollenspielen, da muss man Entscheidungen treffen, baue ich jetzt mein Haus oder solche Sachen.
Ich habe früher immer Bundesliga-Manager Hattrick gespielt und meine Mannschaft hat dann aber immer verloren, obwohl ich gute Entscheidungen, glaube ich, getroffen habe und immer die richtigen Spieler gekauft. Aber kann ich mir das auch so vorstellen? Also sind dann auch solche Entscheidungen?
Genau, solche Entscheidungen sind dann dabei und dann werden diese Entscheidungen eingeloggt, das ist typischerweise rundenbasiert, nicht real-time, weil es einen entsprechenden Lernfaktor haben soll. Mhm. Und dann werden mehrere Runden gespielt, die Szenarien ändern sich so ein bisschen. Und dann merken die Teilnehmer, oh, manches klappt gut, manches klappt nicht gut. Mhm. Und lernen dabei, besser damit umzugehen. Mhm. Und in dieser speziellen Simulation, wovon ich jetzt gerade rede, diese verhaltensökonomische Situation oder Simulation, da kriegen sie dann am Ende ein entsprechendes Debrief und merken, warum sie ihre Entscheidungen getroffen haben, hatte etwas mit etwas ganz anderem zu tun, was sie gar nicht gemerkt haben, was unter der Haube passiert ist.
Ja,
und hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass sie in irgendeiner Art und Weise vielleicht irgendwas falsch verstanden haben. Und die meisten Leute sind ziemlich educated und wissen, was sie tun. Ja, und sind auch ihre Spezialisten auf dem Gebiet. Mhm. Und trotzdem kommt es oft zu Fehlentscheidungen. Ja, und das passiert aber unbewusst. Und das können wir mit dieser Art von Simulation zum Beispiel aufzeigen und damit auf jeden Fall ein bisschen Awareness kreieren. Denn ohne die Awareness merkt man überhaupt nicht, was alles unter der Haube tatsächlich passiert, weil wir halt Menschen sind.
Ja, absolut. Und jetzt macht ihr das ja aber nicht nur im universitären Umfeld oder in der Management Education, sondern ihr macht das auch mal für Unternehmen,
Jürgen? Ja, so ist das, genau. Und vielleicht im Anschluss daran, was Martin sagte, in dieser Simulation, die er angesprochen hat, ist ja der Clou dann am Ende zu zeigen, dass das in der Realität genauso auch passiert ist. Ja, dass es Konsequenzen hat. Martin sprach von einer künstlichen Ausgangssituation. Mhm. Und in dem Debrief kommt dann raus, das hatte dramatische Folgen. Mhm. Die Koordination, die gefehlt hat, die Fehlkommunikation hatte dramatische Folgen. Mhm. Nicht nur für ein bestimmtes Unternehmen oder für diese Situation, sondern wesentlich breiter.
Für die gesamte Umwelt, Gesellschaft.
In dem Fall
für wir verraten jetzt nicht, was es war.
Genau, also es hatte Umweltkonsequenzen. Mhm, und da kommt der große Aha-Effekt zu sagen, oh, das hätten wir eigentlich durch bessere Kommunikation oder Koordination verhindern können. Mhm. Was zweitens ökonomisch dahinter steckt, ist, dass die Anreize und die Verhaltensweisen ganz unterschiedlich sein können. Mhm. Ja, selbst wenn ich in meinem kleinen Team Entscheidungen treffen will, muss ich berücksichtigen, welche Anreize welcher Teilnehmer hat und kann ich das zusammenbringen. Das ist also auch ein Thema hier. Und es geht noch einen Schritt weiter, weil du die Unternehmen angesprochen hast. In Unternehmen kommt ja häufig, je größer die sind, umso eher Silo-Denken vor. Absolut. Was geht mich das an? Das sollen doch die Sales-Leute machen. Ich bin ja Marketing oder sonst irgendwas. Und das kann man in solchen Simulationen auch sehr schön aufzeigen, diese Interdependenzen. Und Martin sprach ja von risikofreiem Umfeld. Und das ist das Schöne, man kann also scheitern. Und ich weiß, was die Konsequenzen sind, aber es sind dann doch künstliche Konsequenzen.
Mhm. Habt ihr auch mal untersucht, sozusagen mit Teams, mit denen ihr das mal gemacht habt, treffen die dann auch nachher bessere Entscheidungen? Könnt ihr das irgendwie auch nachvollziehen? Also ich nenne das jetzt mal den Langzeiteffekt dieser Erfahrung, die sie haben.
Wir haben auf jeden Fall einen Langzeiteffekt, was das betrifft, dass wir die Teilnehmer in so einen Schockzustand versetzen. Mhm. Und dass das dann ein emotionales Momentum ist und das dann einen langanhaltenden Effekt hat.
Dass sie das bleibt hängen.
Das bleibt hängen, genau.
Ja, okay, ja, sehr, sehr schön. Also jetzt stelle ich mir, also in den Prozessen, in denen wir unterwegs sind, treffen wir sehr weitreichende strategische Entscheidungen und wissen aber auch, dass wir uns gerade in so einem Prozess bewegen, der weitreichende Entscheidungen hat. Jetzt sind eure Simulationen ja auch nicht nur darauf ausgelegt. Ich glaube, ihr habt auch unterschiedliche Simulationen. Also das ist jetzt hier ja schon fast eher so, glaube ich, so ein bisschen Krisenszenario auch, wo aber auch deutlich wird, ne, wie treffen wir Entscheidungen? Wie unterscheiden sich denn auch andere Simulationsarten davon, die ihr noch habt?
Ja, wir haben auch eher so businessorientierte Simulationen, wo es um die, sagen wir mal, harten Skills geht im Management, wo wir die verschiedenen Funktionen eines Unternehmens, sei es Marketing, sei es Procurement, sei es Finance, R&D, die halt treffen muss und in Einklang bringen muss. Das im Wettbewerb mit anderen künstlichen Unternehmen, Spielern oder auch im Einklang im Wettbewerb mit anderen Gruppen oder im Unternehmen sind es meistens dann verschiedene Teams, die gegeneinander spielen.
Ja.
Das kommt dann schon eher so einem Online-Multiplayer-Spiel gleich, wo man auch tatsächlich die strategischen Entscheidungen treffen muss. Ich nehme da gerne den Vergleich von StarCraft 2 auf. Das ist so ein Real-Time-Multiplayer-Online-Game, wo man halt auch verschiedene strategische und taktische Entscheidungen treffen muss. Ähnlich wie bei einem Unternehmen. Mhm. Ja, man muss seine entsprechenden, in diesem Science-Fiction-Szenario, seine entsprechenden Gebäude aufbauen, Armeen setzen und ähnliche strategische Entscheidungen muss ja auch ein Unternehmen treffen.
Mhm.
Ja, ob ich jetzt tatsächlich investiere in XYZ und damit versunkene Kosten habe oder ob ich halt nur taktische Mittel nehme und jetzt ein paar Leute einstelle oder auch wieder freisetze, den Preis anpasse. Es gibt ja hunderte von Entscheidungen.
Mhm.
Und hier das Gefühl zu vermitteln und auch die Erfahrung tatsächlich greifbar zu machen, dass alles mit allem verbunden ist.
Mhm.
Das ist so die Essenz dieser Simulationen. Mhm. Besonders heutzutage, wo es halt aus meiner Sicht immer komplexer wird zu navigieren, braucht man irgendwie ein Hilfsmittel.
Ja, absolut. Und jetzt, ja, bitte, Jürgen.
Ja, ich wollte noch dran anschließen und sagen, die Perspektive, die wir hier eröffnen wollen, ist eine systemische.
Mhm.
Dass wir alle Teil von Systemen sind, Unternehmenssystemen, was auch immer. Und egal, welche Entscheidungen wir treffen, sie haben fast immer Konsequenzen in Bereichen, die wir gar nicht erst im Blick haben.
Mhm.
Und diese Simulationen, die wir machen, schärfen den Blick. Das heißt nicht, dass ich sie von jetzt an immer vermeiden werde, sondern was wir generieren wollen, ist diese Aufmerksamkeit zu sagen, okay, woran könnte es denn jetzt liegen oder woran könnte es denn scheitern und über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und zu gucken, in welchen anderen Bereichen haben unsere Entscheidungen Einfluss oder werden unsere Entscheidungen beeinflusst.
Mhm. Also jetzt haben wir mitgenommen, ich kann schon mal lernen und ich kann im Team lernen, weil ich glaube, das Entscheidende ist auch sozusagen das Team.
Ja.
Nicht nur alleine sozusagen für sich die Entscheidung zu treffen, sondern in der Komplexität, in der Interaktion und Kollaboration auch mit den anderen Menschen und deren Menschlichkeit und Fehlbarkeiten, die es ja dann einfach mal so gibt, ist ja auch völlig natürlich und damit auch besser umzugehen. Und es ist halt dann auch nicht alles eine reine rational zahlenbasierte Entscheidung, ne?
Richtig, in der Verhaltensökonomik, die Grundentscheidung ist ja eine der Rationalität. Ich verhalte mich rational, ich kenne alle meine Alternativen, ich kann so eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen und dann gehe ich für das Projekt oder die Initiative mit dem höchsten Nettogewinn sozusagen. Aber die Realität sieht ja ganz anders aus, das wissen wir alle.
Absolut.
Wir sind ständig unter Zeitdruck, wir haben nicht alle Informationen, die wir brauchen. Wir stehen im Wettbewerb mit anderen.
Bisschen Ego haben wir auch noch.
Und ja, das wollte ich jetzt auch noch ansprechen. Darüber hinaus ist ja nicht alles faktenbasiert, sondern die Emotionen können relativ schnell sehr hochschlagen. Also wenn ich kurz vor dem Bankrott bin in einer Simulation, selbst wenn es eine Simulation ist, dann haben wir schon sehr emotionale Dinge erlebt. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig von der wissenschaftlichen Seite, dass sich die neueren Untersuchungen in der Neurowissenschaft und auch in der Psychologie ansieht, die stellen ja heraus, dass Emotionen und Entscheidungen eng miteinander verbunden sind. Also wir tun ja immer so, als wenn wir sachlich, rational, faktenbasiert entscheiden. Aber in Wirklichkeit sind wir getrieben von unseren Gefühlen, von unseren Emotionen. Und wenn ich das im Team entscheiden muss, dann kommt das zum Tragen. Das ist das, was die Teilnehmer dann auch spüren können. Oh Gott, hier kommt ja die Emotio rein, statt nur noch die Rationalität.
Ja, absolut. Jetzt ist das im geschützten Raum sozusagen, also sei es jetzt im Unternehmen oder in der Universität, in einer Simulation. Und jetzt stelle ich mir die Frage, also wir haben diese emotionalen Situationen auch sozusagen im Strategieentwicklungsprozess. Aber wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und sage so, ah, das wäre doch jetzt toll, wenn man das nicht nur irgendwie mit Dummy-Daten machen würde, sondern mal mit Real-Daten. Also spinnen wir mal und gehen vielleicht so ein bisschen, drücken wir auf die Vorwärtstaste. Wie sehr können wir das oder könntet ihr das heute auch schon simulieren mit Real-Daten eines Unternehmens und auch das Management in die Situation zu versetzen? Keine Ahnung, wir haben jetzt eine Strategie vielleicht festgelegt und verschiedene Szenarien können eintreffen. Also um wirklich das Management-Team schon auf mögliche Szenarien ihrer aktuellen Strategie im wirklich eigenen Unternehmensumfeld schulen zu können. Ist sowas, also das würde ich mir wünschen, und vielleicht auch noch jemand anders. Ist sowas heute schon möglich?
Noch nicht ganz. Mhm. Da sind wir noch dabei, denn es gibt zwei verschiedene Ebenen, auf denen man so etwas machen kann. Mhm. Man kann das auf der einen Ebene machen, auf der strukturellen Ebene, dass man sagt, was ist in diesem speziellen Marktumfeld tatsächlich wichtig? Das ist von Markt zu Markt unterschiedlich, dass die verschiedenen, sagen wir mal, Preismechanismus funktioniert auf einem Markt für Fast-Moving Consumer Goods ganz anders als vielleicht auf einem Markt für Immobilien. Mhm. Und auch die entsprechenden Akteure haben ganz andere Entscheidungsparameter, ganz andere Verhaltensparameter von ihrem kulturellen Hintergrund aus. Mhm. Und da können wir auf der strukturellen Ebene verschiedene Modelle erstellen und bauen. Okay. Die sind customizable. Mhm. Und dann können wir dementsprechend dort versuchen, Dummy-Daten hinterzulegen, sodass dieses Modell einen ausgeglichenen Outcome hat. Mhm. Ausgeglichen bedeutet, dass es keine dominante Strategie gibt, die quasi alles andere übertrumpft. Mhm. Nun ist das in der Wirklichkeit vielleicht gar nicht so, sondern die tatsächlichen Daten legen etwas ganz anderes zugrunde. Mhm. Und dann auf der zweiten Ebene, das ist dann halt etwas schwieriger, die tatsächlichen Daten dann diesem Modell zuzuführen. Mhm. Und dann dafür zu sorgen, entweder möchte man die strukturellen Parameter so anpassen, dass es wieder ausgeglichen ist. Ja. Und dafür braucht man relativ komplexe Algorithmen, weil das ist ein sehr schwieriges Problem. Mhm. Typischerweise braucht man dafür exponentiell viel Rechenzeit, bla bla bla. Und da muss es halt alternative Algorithmen geben, die das halt schneller hinkriegen. Da gibt es Ansätze, da sind wir bei, um das zu machen. Oder man nimmt die Daten einfach so, wie sie sind, muss dann aber damit leben, dass es unter Umständen Strategien gibt, die einfach besser sind und die man dann halt ausnutzen kann. Mhm. So. Das sind also diese beiden Ebenen, auf der strukturellen und auf der Datenebene. Mhm. So kann man das customizen oder so können wir das customizen, dass wir es tatsächlich so anpassen, dass es ausgeglichen ist und dass man sich das gesamte Universum vorstellt und auf den Knopf drückt und sagt, so, jetzt habe ich den besten.
Mit KI macht man das jetzt, oder?
Ach so, man macht alles mit KI. Ja. Soweit sind wir noch nicht.
Okay. Ja. Also soll heißen, ChatGPT kann das auch noch nicht.
ChatGPT ist ein wunderbarer Autocomplete-Algorithmus. Ja? Also wirklich ganz klasse. Alle weiteren Large Language-Modelle ebenso. Und wenn man das eine Stufe weiter nimmt, in Form von Autogen, da gibt es ja auch entsprechende Methoden jetzt, die, sagen wir mal, ChatGPT oder LLM-Modelle in der Richtung eines Schwarmszenarios benutzen, dass man quasi die verschiedenen dass man verschiedene Large Language Modelle miteinander interagieren lässt und damit dann immer eine bessere Lösung herauskitzelt.
Okay.
Damit ist so etwas an der Oberfläche auf jeden Fall möglich. Da gab es auch ein schönes Forschungspaper zu, kam jetzt im Januar raus, wo das Ganze mal auf Länderebene gemacht worden ist, wo zum Beispiel verschiedene Large Language Modelle Positionen von Ländern eingenommen haben, mit Population, ökonomischer Situation und bestimmten politischen Zielen. Und die waren im Konflikt miteinander. Und dann hat man die einfach mal laufen lassen und hat dann gemerkt, dass die entsprechenden Modelle auf dieser Sprachebene ziemlich schnell eskalierten. Ja, bis hin natürlich zum nuklearen Exitus. Mhm. Ja, und das liegt typischerweise daran, und so wurde das auch im Paper ganz gut erklärt, dass die Large Language Modelle natürlich darauf trainiert sind, auf den ganzen Daten, die wir im Internet haben. Und meistens geht es um Eskalation und selten geht es um Deeskalation. Mhm. So. Da steckt natürlich nichts anderes dahinter als diese immer noch wunderbare Autocomplete-Funktion, aber da steckt noch nichts Strukturelles hinter.
Okay, verstehe.
Ja, also die Kausalität, die kommt da noch nicht raus. Und in Simulationen, wo wir tatsächlich dieses Strukturmodell haben, da sieht man die Kausalität. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt, warum das mit LLMs so auf der Oberfläche ganz nett ist, um mal zu testen. Mhm. Aber wenn es ernst wird, noch nicht.
Okay, jetzt haben wir ja wirklich, also es gibt so Kundenanfragen, die heißen dann so, ey, habt ihr jetzt eine Strategiesoftware, den Strategy Frame, was ja jetzt was völlig anderes erstmal ist. Wie viel KI kann das denn? Und dann frage ich auch immer so, warum wollt ihr denn jetzt da KI? Habt ihr denn überhaupt mal alle Daten, die ihr braucht vom Wettbewerb? Ne? So, und dann geht's los von euren Märkten. Ja, ja, so ein bisschen was haben wir da und so ein paar Studien. Und dann sucht man das zusammen. Das ist dann selten gut strukturiert, wenn es überhaupt vorhanden ist. Und wenn es an die eigenen Daten geht, ist manchmal sogar noch schlimmer. An der Stelle. Also das ist ja heute die Realität. Aber der Wunsch des Menschen, auf dem wundersamen, du hast es eben gesagt, auf den Knopf zu drücken und die passenden Strategien angeboten zu bekommen. Und jetzt spinnen wir mal weiter, ein bisschen fast forward. Wo seht ihr denn auch, vielleicht auch an euch beide die Frage, wo können wir denn da vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht auch mal so ein überschaubarer strategischer Zeithorizont von 5 Jahren nehmen wir jetzt mal. Ne? Das ist ja so der Klassiker, 3 bis 5 Jahre, den ich im Moment immer bei den Kunden habe. Wo kommen wir denn in den nächsten 5 Jahren hin, wenn es darum geht, Strategie vielleicht digitaler, bisschen mit KI, vielleicht aber auch dann struktureller, wie du das beschrieben hast, dann auch schon vorhersehen zu können, um dann auch, ich glaube ja auch, schneller, konsequentere Entscheidungen treffen zu können.
Ja, das ist ja der Wunsch, agil zu reagieren.
Na klar.
Aber ich würde es mal so formulieren, ohne Input kein Output. Ja? Ich kann alle möglichen Dinge simulieren und was wir eben festgestellt haben, was du auch weißt, Christian, dass jetzt Marktdaten durch digitale Methoden wesentlich leichter zu erheben sind als früher. Also da haben wir ganz gut Input, aber der Input, der aus dem Unternehmen kommen muss oder von deinem Kunden, der ist natürlich auch entscheidend. Und da habe ich leider auch trotzdem immer noch festgestellt, die wissen eigentlich gar nicht, was bei ihnen genau so vor sich geht, welche Daten sie haben. Meistens sind die Daten vorhanden, aber die muss man dann erst ausgraben. Also in die Zukunft blickend, nehmen wir mal an, wir haben so ein ideales Unternehmen komplett digital transformiert. Mhm. Alle Interfaces sind da, die Daten werden zugespielt und ich habe den passenden Autocomplete oder wie auch immer es genau heißt, Algorithmus. Dann kann ich sicherlich, sage ich mal, meine Szenarien füllen. Mhm. Wir sagen ja immer, mach dir 3 Szenarien, okay. Best Case, Worst Case und irgendwas in der Mitte und kann die austesten. Aber, jetzt kommt mein Hauptpunkt, am Ende sind Organisationen, Unternehmen wie auch andere Organisationen immer noch von Menschen geführt und es geht um Menschen. Mhm. Also die menschliche Komponente sehe ich erstmal in den nächsten 5 Jahren nicht ersetzbar.
Noch nicht gefährdet.
Alles, was standardisiert werden kann, dann macht es natürlich Sinn, effizient voranzugehen und dann kann man es digitalisieren. Aber am Ende muss jemand verantwortlich sein. Also irgendjemand muss die finale Entscheidung treffen, das ist das, was wir machen. Mhm. Und das werden wir sicherlich nicht tun. Und das sehe ich nicht, dass das in absehbarer Zeit einfach an Bots oder wen auch immer delegierbar ist.
Okay. Martin?
Sehe ich genauso, dass das in dieser Zeit noch nicht der Fall ist, einfach aus dem gesellschaftlichen Kontext heraus, weil die Rahmenbedingungen, wie du gesagt hast, rechtlicher Natur halt noch nicht geklärt sind. Da geht's in die richtige Richtung mit dem AI Act in der EU und verschiedenen anderen Regularien, wunderbar, aber in der nächsten Zeit noch nicht. Nichtsdestotrotz, ich persönlich bin der Meinung, Algorithmen treffen bessere Entscheidungen als Menschen.
Okay.
Und die halt komplementär einzusetzen, damit man als Entscheider halt bessere Auswahlmöglichkeiten hat, viel mehr auf dem Radar hat, als
was man als einzelner Mensch gar nicht.
Genau. Als einzelner Mensch gar nicht kann, da ist es, glaube ich, sinnvoll. Ich ziehe da immer gerne die Analogie dazu, wie die Entwicklung war für maschinelles Lernen als Teilbereich von KI. Hat ja mit den Spielen angefangen, mit Checkers und später dann auch Jeopardy und später dann Chess, also Schach, Entschuldigung, und The Game of Go. da gab es ja die wunderbarsten Entwicklungen und da ist die entscheidende Komponente hier, dass zum Beispiel bei Game of Go, das war mit AlphaGo, das war 2016, DeepMind hat da den wunderbaren Algorithmus entwickelt, basierend auf verstärkendem Lernen und Liu Sedol den besten Spieler dort halt leider geschlagen. Ja? Und er hat dann ein Jahr später auch leider seine Karriere an den Nagel gehängt. Ganz anders hat Kaspersky im Schach halt 10 Jahre davor reagiert, als IBM seinen entsprechenden Deep Blue, so hieß der glaube ich, Computer vorgestellt hat, wo halt Kaspersky halt geschlagen worden ist. Und er hat gesagt, wow, ich gebe jetzt nicht auf, sondern ich nehme das als Hilfsmittel, als komplementäres Mittel. Und lass uns doch einfach Turniere machen, wo der Schachcomputer mit dabei ist und der Mensch, sagen wir mal, als High-Level-Stratege dann eine Auswahl von verschiedenen Szenarien kriegt, in diesen Szenarien vielleicht auch noch mit Risiko bewertet sind und mit entsprechenden Outcomes und der Mensch kann dann darüber entscheiden. Ja, so würde ich mir die Zukunft eher vorstellen.
Ja. Und dann vielleicht auch auf, ich sag mal, beschränkte Bereiche. Also ich sag mal, Pricing ist für mich immer so ein Beispiel, wenn ich auch ein sehr digitales Geschäftsmodell habe, dann auch viele Daten reinlaufen zu lassen, viele Wettbewerbsdaten über Preise, da wo viel Transparenz herrscht, dann glaube ich auch schon fast sehr stark automatisiert Preisentscheidungen besser treffen zu können. Also sind das dann auch eher, ich sag mal, abgeschlossene Bereiche und gar nicht, weil wir versuchen ja sozusagen diese komplexe Welt, die wir selbst nicht verstehen und uns selbst als Menschen verstehen wir auch noch nicht, aber jetzt wollen wir das plötzlich in einer Maschine haben, die uns dann die richtige Antwort ausspuckt mit 120% Genauigkeit. Ne? Also.
Ja, lass mich nochmal ganz kurz auf das eingehen, was Martin sagt, der ja überzeugt ist, dass Algorithmen
bessere Entscheidungen treffen. Sehr gut. Wir machen den Battle auf.
Nee, das ist kein Battle. Ich will nur ergänzen, wir haben uns ja hier schon mal in dem Podcast unterhalten über kognitive Verzerrungen und ähnliche Dinge. Mhm. Algorithmen aufgrund der Firepower, die auch dahinter steht, können natürlich alle möglichen Alternativen durchspielen, was wir Menschen gar nicht machen. Ja, wir leiden unter allen möglichen Verzerrungen. Wir wählen aus einer kleinen Zahl von Beobachtungen die aus, die für uns passend sind und so weiter und so
fort. Erfolgserfahrung der Vergangenheit.
Ganz genau. Und von daher denke ich, Martin hat da recht. Ja. Wir müssen das nur richtig verwenden als Hilfsmittel und nicht denken, wir müssen jetzt gar nichts mehr tun und haben die berühmte 4-Stunden-Woche, in denen wir noch ein bisschen denken und der Rest machen die Maschinen.
Naja. Sehr, sehr gut. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge. Die Zeit geht immer so wahnsinnig schnell vorbei und wir haben jetzt hier, glaube ich, mal wirklich einen Deep Dive gemacht für die ganze Strategie-Community da draußen. Und wir haben auch schon ein bisschen in die Zukunft geschaut. Am Schluss gibt es aber immer so einen konkreten Rat bei uns, Martin. Und den würde ich heute auch mal dir überlassen. Der Jürgen ist ja öfter hier als du. Jetzt haben wir die Entscheider da draußen, ne? Und jetzt wollen die besser entscheiden, insbesondere in diesen volatilen Zeiten. Ne? Wir wissen nicht, welcher Hafen geht morgen wieder zu, wo bricht vielleicht noch ein Krieg aus. Ich meine, das hätten wir uns auch vor 2-3 Jahren noch nicht oder 4 Jahren ausmalen können. Die verschiedenen Krisenszenarien. Wie gelingt es mir denn jetzt am besten, ja, zum einen den Überblick zu behalten und zum anderen aber grundsätzlich auch besser entscheiden zu können? Was soll ich denn jetzt tun? Jetzt habe ich das hier alles gehört. Ich weiß, es geht natürlich noch nicht alles mit dem auf dem Knopf drücken, aber was wäre so eine Handlungsanweisung, Anleitung, die du mitgeben würdest?
Ich würde 2 geben. Die erste ist, dass ich mich immer hinterfragen würde, die Entscheidung, die ich gerade treffe, kann ich da eine Outside-In-Perspektive tatsächlich nehmen? Dass ich sage, ich gucke jetzt mir einen ganz anderen Standpunkt an. Bin ich durch irgendetwas beeinflusst? Ist es, dass ich diese Entscheidung treffe, vielleicht durch mein Ego, vielleicht weil in der Vergangenheit etwas gut gelaufen ist, treffe ich diese Entscheidung, weil ich halt unter Zeitdruck bin und weil ich vielleicht nicht genug Informationen habe und aufgrund dessen muss ich irgendeine verkürzte Heuristik vielleicht nutzen oder so und unterliege ich halt dann diesen kognitiven Verzerrungen. Das wäre das Erste, dass ich halt diese Outside-In-Perspektive versuche einzunehmen.
Da gibt's so eine kleine Checkliste?
Da gibt es tatsächlich so Checklisten, ja.
Ah, sehr
so
gut.
Logical Fallacies, ja, wenn ich das und das in meiner Diskussion sehe, wenn da zum Beispiel jemand behauptet, hey, unser Wettbewerber, der macht das und das, das müssen wir auch machen. Ja, das ist so eine typische Logical Fallacy. Okay. Da gibt es so verschiedene Checklisten, darauf zu achten.
Ja. Packen wir in die Shownotes, die gibst du mir noch weiter.
Ja, das wäre so das Erste, dass ich mir bewusst bin, dass ich als Mensch halt fehlerhaft bin in meinen Entscheidungen. Mhm. Und das Zweite, was ich persönlich mache, auch in diesen schnellen Zeiten, ist automatisieren. Automatisieren, so viel es geht, in der Art und Weise, dass es halt mithilfe dieser größeren Large Language Modelle jetzt möglich ist, Informationen so zu poolen, dass sie mir aus allen möglichen Bereichen effizient dargestellt werden. Mhm. Gut, das kann ich vielleicht jetzt als High-Level-Stratege mit ganz vielen anderen Punkten auf meiner Tagesordnung vielleicht nicht machen, aber da geht der Trend hin, dass ich dementsprechend die Informationen, die alle auf mich einprasseln, versuche zu priorisieren und tatsächlich auch zusammenzufassen. Da helfen diese entsprechenden Modelle. Mhm. Und dann habe ich wenigstens ein bisschen was auf dem Schirm. Ja, das wären so meine beiden Takeaways.
Ja, sehr gut. Aber Jürgen, hast du auch noch einen?
Das war jetzt schon so
war schon
präzise.
Viel dabei, ne?
Das war, ja. Ich kann nur anmerken, also für die Liner Notes werden wir das hier haben. Mhm. Gibt einen schönen Harvard Business Review Artikel von Kahneman, immer mit Co-Autoren, wo diese wichtigen, was Martin, die Logical Fallacies, also die kognitiven Verzerrungen genannt sind, angeführt sind. Und da gibt es auch diese berühmte Checklist. Wie gehe ich sehr da gut durch? Über Nachdenken über meine eigenen Entscheidungen. Wie kriege ich was Martin den Outside-In-View, wie kriege ich das hin und wie komme ich am Ende zu einer besseren Entscheidung?
Super, wunderbar. Pack mal in die Shownotes. Martin, herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Jürgen natürlich auch wieder, wie immer sehr schön. Und wir hoffen einfach, dass ihr da draußen jetzt ab morgen schon ein bisschen bessere Entscheidungen treffen könnt mit dieser Folge. Von daher herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, gerne.
Ja, danke.
Werbung. Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe und Rüdiger Rath, CEO der Cancom Gruppe, mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center. Was müsst ihr jetzt noch tun? Geht auf unsere Seite, findet ihr auch in den Shownotes www.strategy-summit.de und sichert euch jetzt euer Ticket mit dem Gutscheincode COMMUNITY10. Community, alles groß geschrieben und 10 als Ziffer. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ende der Werbung.